herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Wir befinden uns in Folge 6 der zweiten Staffel und nachdem wir letztes Mal in Israel waren, kommen wir heute nach Europa zurück. Aber dazu gleich mehr. Ich sitze hier zusammen mit Christopher.
Hallo.
Und unserem Gast, in Anführungsstrichen, denn unser Gast ist unser Teammitglied, der Erik.
Ja, hallo.
Erik, du hast heute die Ehre, dir deinen Film mitzubringen für unsere Weltreise. Christopher und ich durften das ja schon vorher einmal machen und heute darfst du. Was hast du uns denn mitgebracht und in welches Land wird's gehen?
Ja, heute geht's nach Frankreich und ich habe mal den Asterix-Film mitgebracht, nämlich Asterix erobert Rom, weil ich finde, das sollten wir auch mal mit im Portfolio haben, so ein Asterix-Film.
Ich könnte ja schwören, dass jede und jeder Hörerin bei Asterix-Filmen sofort gedacht hat, er hat bestimmt Asterix erobert Rom genommen. Auch wenn vielleicht nicht jeder den Namen wusste, aber jeder kann sich an eine Szene aus diesem Film ganz bestimmt erinnern. Aber darüber reden wir vielleicht später noch genauer. Erik, warum glaubst du denn, das fragen wir ja immer zum Anfang, das weißt du, weil du das sonst immer die Gäste fragst, warum ist Asterix erobert Rom denn filmhistorisch gesehen ein Filmklassiker?
Ja, hier sitze ich lieber auf der anderen Seite, aber gut, jetzt sitze ich halt mal da auf dem heißen Stuhl und muss mir die bohrenden Fragen um die Ohren hauen lassen. Ja, Asterix erobert Rom ist ein Filmklassiker, ja, weil er für ein gesamtes Genre steht. Also es ist ja, wenn man Asterix an sich nimmt, ist das ja schon ein ziemlich dickes Brett und es ist ja dann auch noch, wenn er noch weiter rauszoomt, diese ganzen franco-belgischen Geschichten, die es da gibt, also mit Lucky Luke und mit Tintin, also wie heißen die auf Deutsch?
Stimm und Struppi.
Genau, und dazu gehört Asterix ja auch und es sind einfach alles tolle Sachen und da habe ich mir halt exemplarisch den für mich prägendsten rausgegriffen, Asterix erobert Rom, weil der auch so popkulturell eingeschlagen ist. Also mit der einen Szene, auf die wir ja noch kommen, mit dem Passierschein, das ist ja wirklich bis heute popkulturell sehr breit aufgegriffen. Mhm. Und deswegen ist es einfach ein Filmklassiker, weil zum einen das Genre, wo das Ganze spielt, schon ein Klassiker ist. Und der Film da halt ein Paradebeispiel davon ist und zum anderen was der Film an sich so geschaffen hat.
Mhm. Hast du denn auch Lust, kurz für uns zusammenzufassen, was passiert in dem Film oder worum es geht?
Also in dem Film geht's darum, dass die am Anfang die Römer mal wieder von den Galliern ziemlich böse vermöbelt werden und
wer hätte das gedacht?
Und da im Rat bei Cäsar so die Munkeleien anfangen, das kann ja nicht mit natürlichen Dingen zugehen, das müssen Götter sein und Cäsar will das aber nicht so wirklich glauben und lässt sich dann aber am Ende darauf ein, so einen Deal zu machen, dass die Gallier quasi beweisen sollen, dass sie Götter sind. Und da greift er auf eine alte Geschichte zurück. Und zwar die Geschichte des Herakles, der ja seine 12 Prüfungen ablegen musste, um sich als Halbgott zu...
War das nicht Herkules?
Herkules und Herakles ist ja derselbe.
Ach, echt? Das eine ist griechisch und das andere die lateinische Aussprache.
Siehste, schon habe ich was gelernt. Sehr großartig.
Das eine ist griechisch und das andere ist römische Götterwelt, die ja quasi bloß die griechische genommen ist mit anderen Namen. Mhm. Ja, genau. Und natürlich sagt dann Cäsar, nee, die alten Prüfungen gibt's nicht, da gibt's schon jetzt eine Version 2.0, Prüfungen XS quasi. Und da gibt's dann 12 neue Prüfungen und der muss sich unser Asterix und Obelix gespannt halt stellen. Und vielleicht mal so ein paar Beispiele rauszugreifen. Zum Beispiel müssen sie schneller laufen als der schnellste Läufer von Marathon. Oder sie müssen gegen einen, ist das ein Judoka, ja, oder?
Ich glaube, es ist ein Judoka, ja.
Sie müssen den Judoka besiegen. Sie müssen alle Speisen des Mannequin Peak essen. Und
der Name ist auch so geil. Mannequin Peaks.
Da gibt es halt so verschiedenste Aufgaben, denen sie sich stellen müssen. 12 Stück an der Zahl und am Ende, wenn sie die alle schaffen, dann akzeptiert Cäsar quasi, dass er gegen Götter machtlos ist und setzt sich zur Ruhe.
Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja, glaube ich, der dritte Film aus der Asterix-Reihe, ja, nach Asterix der Gallier und Asterix und Kleopatra. Und er passt halt gerade mit diesem Ende, also dass sich Cäsar zur Ruhe setzt und die Gallier quasi Rom übernehmen, passt er ja gar nicht so richtig in den Kanon der Geschichte eigentlich rein, weil damit wäre es ja eigentlich zu Ende und da ist nicht mehr ein kleines Dorf umringt von vielen Römern, das sich zur Wehr setzt und so. Das finde ich ganz, also es ist mir ehrlich gesagt beim Gucken früher nie aufgefallen, weil ich die auch nie in einer bestimmten Reihenfolge oder so geguckt habe, sondern immer welche halt gerade im Fernsehen lief. Und habe ich erst jetzt gelesen, dass das auch daran liegt, dass es eben der erste Film ist, der nicht schon auf einem bestehenden Comic basiert, sondern für den dann extra hinterher der Comic geschrieben wurde sozusagen. Also der erste Asterix-Film, der als Film angedacht war von den Geschichten her.
Ja, und sobald ich das richtig verstanden habe, in Wikipedia auch der einzige, der nicht auf Comics basiert, weil das ist ja so ein bisschen, normalerweise ist das so ein Asterix-Film, der basiert auf mehreren Comics, also so ein Trickfilm. Mhm. Und dann gibt's noch mal eine Abstraktionsstufe ja drüber, diese Realfilme greifen ja zum Teil Motive aus mehreren Trickfilmen auf. Mhm. Also zum Beispiel der erste Realfilm, der greift dann Motive aus Operation Hinkelstein auf mit diesem Seher, aber auch aus Asterix gegen Cäsar zum Beispiel Sachen.
Ganz kurzer Exkurs, fandet ihr auch früher als Kinder Operation Hinkelstein richtig gruselig?
War das das mit dem, wo sie diesen Einhorn in diese Höhle gehen mussten und den noch älteren Druiden befragen mussten?
Weil Miraculix den Hinkelstein auf den Kopf gekriegt hat und nicht mehr weiß, wie man den Zaubertrank macht.
Ja, ja, da hatte ich tatsächlich auch ein Computerspiel zu.
Ich fand den, also immer wenn der lief, waren mein Bruder und ich richtig traurig.
Aber das war doch auch der mit den Spinnen, mit den, wo sie in der Arena sind, oder? In dieser kleinen.
Weiß ich gerade nicht mehr.
Erik, weißt du, was ich meine? Wo Asterix durch so ein Becken mit Vogelspinnen laufen muss?
Das ist auch irgendwie schon eine Weile her, dass ich die alle das letzte Mal gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall habe ich mal, ich wollte eigentlich nur angeben, dass ich mal eine Führung in den Bavaria Filmstudios mitgemacht habe und dort auch in der Arena war, wo Asterix.
Also du meinst den Realfilm? Ja. Ja, da ist was mit so einem Spinnenbad.
Ja. Ja, ja genau. Aber ich, genau, das wird da auch durchgemixt, aber es gibt ja auch mindestens einen Film, der komplett auf einem Comic nur basiert, also zum Beispiel Asterix bei Cleopatra, das ist ja ein Comic und ein Film.
Ja.
Und der kam ja auch davor, das wusste ich gar nicht, dass der so früh kam.
Das war der zweite. Und wenn man so den allgemeinen...
Ja, ich glaube, der kam bei den TV-Runs immer relativ spät, weil das kam ja immer, ich glaube, jährlich auf Sat.1 dieser Run,
genau,
dass sie da alle Filme gezeigt haben. Da kam Kleopatra und die Briten, glaube ich, immer als letztes.
Das stimmt. Nee, also ich glaube, ganz als letztes kam immer Operation Hinkelstein, aber die Briten waren auch immer sehr spät.
Also was ich sagen muss, ist, dass ich, glaube ich, Asterix bei Kleopatra öfters gesehen habe als Asterix erobert Rom. Weil das mit diesem, wo sie da kochen, dieser Bösewicht, die kochen noch irgendwas und dann wollen sie mit einem Kuchen Kleopatra vergiften. Mhm. Und dann singen sie doch so ein Lied. Also Asterix bei Kleopatra ist mir auf jeden Fall präsenter, also der Zeichentrickfilm, nicht die Real-Remake, als Asterix erobert Rom.
Was ich euch eigentlich fragen wollte, ist, findet ihr, man merkt es diesem Film an, dass der von den Geschichten her als Film gemacht ist und erst danach ein Comic wurde und nicht andersrum, so wie bei den restlichen Asterix- und Obelix-Filmen?
Also ich finde, man merkt schon an, dass es ein Exot ist. Also, mhm. jetzt nicht unbedingt davon, ob er eine Comicvorlage hatte oder nicht, aber es fehlen einfach gewisse Sachen, die in anderen Asterix-Filmen drin sind. Also ich würde die mal in zwei Hälften aufteilen. Also die einen, wo sie in irgendein fernes Land reisen und da ein Abenteuer erleben.
Mhm.
Aber wo auch die Römer dann da sind und irgendwie Probleme machen und sie das dann den Tag doch noch zum Besseren wenden. Und dann gibt's halt die anderen, die eher, wo sie zu Hause bleiben und die Römer zu Hause ein Problem sind, wie halt bei Operation Hinkelstein, wo es eher mehr darum geht, die Bewohner im Dorf kennenzulernen. Und wir haben hier weder Bewohner im Dorf, nur ganz kurz am Anfang, noch ist es wirklich so eine Abenteuerreise, sondern halt die 12 Aufgaben, die sie machen müssen.
Nicht einmal singt Miraculix. Troubadix. Nicht einmal. Das ist sonst, glaube ich,
immer noch vor einen über den Deckel.
Ja.
Ja, ich finde,
Und es wird sich auch nicht geprügelt, ob der Fisch nun.
Ja, das stimmt. Genau. Der Fisch ist frisch. Nein, der ist nicht frisch.
Deine Mutter ist frisch.
Ich finde, er ist sehr, also es gibt so Szenen, die habe ich beim Schauen als psychedelisch beschrieben. Und ich glaube, wenn das eine Comicvorlage gewesen wäre, dann wären die nicht so drin gewesen.
Ja, gerade diese letzte Prüfung mit dem Geisterfeld und die mit dem Monster.
Genau, über die müssen wir auf jeden Fall später auch nochmal genauer reden, die mit dem Monster. Ich finde halt vor allem, dass es so, also es ist ja, die Asterix-Filme sind ja nicht lang, also dieser hat irgendwie 86 Minuten und das musst du erstmal hinkriegen, tatsächlich 12 Aufgaben plus Vor- und Nachgeschichte in 86 Minuten unterzubringen und dementsprechend straff erzählt ist er halt auch. Also er ist zwar sehr episodenhaft und es ist jetzt nicht so, dass es super viel durchgehende Handlungen und Motive gibt, außer dass halt Asterix und Obelix immer hier mit Gaius, Pupus von einer Aufgabe zur anderen laufen. Aber er ist sehr, sehr viel straffer als die beiden Vorgänger. Also es passiert nicht mehr so viel nicht. Also es gibt nicht mehr so viele Phasen, in denen man das Gefühl hat, die sind nur drin, weil es halt die Seiten in den Comics gab.
Ja. Aber ich finde trotzdem, finde ich überraschend, dass sie trotzdem den Artstil so nah am Comic gelassen haben. Also man könnte den Film einfach pausieren und daraus Comic-Paneele bauen, ohne dass man groß was ändern müsste.
Ja, ich habe gerade mal nochmal geguckt. Also wenn der erste Film rauskam, das war 1967, also auch schon quasi ein sehr langlaufendes Franchise zur aktuellen Zeit. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja auch gerade wieder ein Trailer für eine neue Folge rausgekommen, für einen neuen Film rausgekommen, der 2019 dann kommt.
Ach echt, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Guck mal an.
Ja.
Wie heißt der?
Asterix und irgendwas mit dem Geheimnis des Zaubertranks oder so.
Ah ja.
Da geht es wohl darum, dass Miraculix in den Ruhestand geht und es wird quasi ein Nachfolger gesucht.
Ah ja. Ich finde das auch spannend. Also sowohl Lucky Luke, ich weiß nie, wer von den beiden sowohl Asterix und Obelix als auch Lucky Luke gezeichnet hat. War das Goscinny oder Uderzo? Oder Goscinny, wer ist tot? René Goscinny.
René Goscinny ist gestorben nach diesem Film. Also das ist ja sozusagen der Erfinderkopf hinter Asterix.
Das ist der Autor oder der Zeichner?
Na, die haben das schon beide gezeichnet dann, aber er hat wohl so die ersten Ideen gehabt und er ist der sozusagen nach diesem Film gestorben ist. Also nur die ersten drei Filme sind unter seiner Regie entstanden. Das ist ja auch was Besonderes, dass die Comiczeichner und Autoren selber auch die Regisseure von diesem Film waren. Das hat man ja auch nicht oft, wenn Comics umgesetzt werden in den filmischen Rahmen. Mach doch.
Was ich interessant finde, dass sowohl Lucky Luke als auch Asterix und Obelix zwei sehr lang laufende Franchises noch sind, die immer noch weitergehen. Also es gibt ja immer noch neue Lucky Luke Bände Und es gibt immer noch neue Asterix- und Obelix-Bände, auch wenn die jetzt nicht super regelmäßig erscheinen. Aber ich habe auch immer noch das Gefühl, das ist immer noch so ein Ereignis. Also gerade bei Asterix und Obelix ist es immer so, dass auch noch viele Leute die neuen Bände sich dann direkt beim Buchhändler, bei der Buchhändlerin bestellen. Und beide haben ja auch Beteiligung von René Goscinny gehabt. Also der hat dann auch für Lucky Luke zumindest die Geschichten teilweise geschrieben, halt bis zu seinem Tod. Und ich finde, die tragen schon eine bestimmte Handschrift. Also diese, ich finde, Tim und Struppi fällt da nochmal ein bisschen raus, es ist nochmal ein bisschen was anderes, aber Lucky Luke und dann halt Rantanplan und Asterix und Obelix und diese ganzen, das ist so ein, auch so von den, vom Feeling her, wie die Geschichten aufgebaut sind, ist das immer so ein Ding und da gibt's auch immer so ganz bestimmte Muster, wie die funktionieren. Und Tim und Struppi ist dann schon mehr so, ich glaube, das ist mehr so ein erwachseneres Publikum, die dann die Geschichten lesen. Aber Lucky Luke und Asterix und Obelix sind definitiv beide sehr ähnlich in wie die Geschichten geschrieben sind.
Und wir waren jetzt eben auch so ein bisschen bei dem Zeichenstil, der sozusagen von den beiden Goscinny und Uderzo ja auch mitgeprägt wurde. Also ich finde, der Film ist ja mittlerweile über 40 Jahre alt, von 76.
Also 42 Jahre alt.
Mhm, genau, wir sind 2018. Und ich finde, man sieht ihm das in den aktualisierten Versionen, HD-isiert und so, sieht man ihm das gar nicht unbedingt an, weil er halt diese geschickte Technik hat, dass die Hintergründe alle statisch sind. Also du hast wirklich immer nur ein, zwei, drei Figuren, die sich im Vordergrund bewegen und die Hintergründe sind statisch. Also da wackelt kein Grashalm, da kommt kein Affe vom Baum runter oder sowas, sondern man hat wirklich immer nur die Figuren und die arbeiten ja auch so ein bisschen mit so sanften, verwaschenen Konturen, so dass es wirklich ein bisschen aussieht, als wäre da so ein gezeichneter Comic unterwegs. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gealtert, weil es eben nicht so eine abgefahrene Tricktechnik ist, die in den Anfangsschuhen war oder so, sondern das wirkt so, als wäre das damals auf dem absoluten Hochstand der Animationstechnik gewesen.
Ja, und es altert halt auch deswegen gut, weil das ja noch vor der Computerära war und das war ja quasi vor dem analogen Medium Pinsel auf Papier und dann quasi die sich bewegenden Figuren mit so Folien drüber. Da gibt's auch eine interessante Folge von der Maus, wie sowas gemacht wurde.
Mhm, ich glaube, die habe ich auch gesehen.
Und dann abfotografiert auf Film, was ja auch ein analoges Medium ist. Mhm. Und den Film kannst du ja so hochauflösend digitalisieren, wie du willst.
Ja.
Ohne irgendwie einen Verlust zu haben. Außer du kommst dann halt auf die Korngröße runter.
Ja, aber das ist dann schon, wenn du dann richtig
8K.
Genau, wenn du dann so halt richtig Film, also Spielfilmqualität nimmst, dann kannst du das sehr weit runter digitalisieren. Ich finde nochmal zum Beispiel zum Vergleich zu so einem anderen klassisch handgezeichneten Spielfilm wie, was ist nun die Zeit bei Disney passiert? War das vor Ariel?
Ja, Ariel war Anfang der 90er.
Aber halt so, wenn man das mit den Disney-Filmen vergleicht.
Das muss so Disney, die Prinzessinnen-Filme-Ära gewesen sein.
Welche?
Cinderella, also, Cinderella und sowas.
Genau, und ich finde, mir sind diese Disney-Filme immer so ein bisschen zu glatt gebügelt. Und mir gefällt bei den Asterix- und Obelix-Filmen, dass die immer so ein bisschen kantiger und ein bisschen rauer gezeichnet sind. Und zu diesen Verwaschenen oder zu diesen Bewegungsunschärfen, also da gibt's ja auf Twitter so Cartoon-Nerds, die dann also so immer so bei so Looney Tunes Sachen analysieren und die dann immer solche Wischzeichnungen abfeiern, wenn dann so eine richtig schöne Bewegungszeichnung ist, also nicht irgendwie eine Hand gezeichnet, die halt statisch ist und hin und her bewegt wird, sondern dass dann halt die Bewegung irgendwie als Standbild visualisiert wird. Und wenn das dann halt richtig schön ist, dann feiern diese Cartoon-Nerds das immer so ganz hart ab. Und ich glaube, bei Asterix und Obelix ist es auch ganz viel. Also mir fällt das zum Beispiel bei dem Rennen mit dem Marathonläufer auf, wo dann Asterix Beine diese ganz klassische runde Form annehmen. Und ich finde auch sowas immer, das hat sowas Charmantes. Und ich glaube, deswegen altert das auch so gut, weil das halt wirklich noch wie ein Handwerk aussieht. Und ich glaube, wenn wir dann in ein paar Jahren so die ersten 3D Animationsfilme sehen, dann denken wir uns auch, oh Gott, was ist denn da passiert? Und ich glaube einfach dadurch, dass das dass so Computeranimation immer so schnell altert, werden die viel mehr an Schauqualitäten verlieren als wirklich noch klassisch handgezeichnete Filme.
Ja, also das Rennen ist wirklich optisch ein Hingucker. Also zum Beispiel haben sie es ja bei dem Marathonläufer gemacht, dass er sich ja erst später verwischt und dann wird er auch zu dieser Rakete.
Mhm,
und davor sieht das ja aus, als hätte der 8 Beine oder so, die da um seinen Körper ringsrum drehen.
Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Einstieg in diese 12 Aufgaben, diese Rennenaufgabe, weil die ist noch so, die kannst du halt irgendwie in 2 Minuten abhandeln. Das ist nichts, wo du viel Erzählzeit für brauchst. Jeder versteht, wie ein Rennen funktioniert so. Aber es ist so schon das erste Gimmick, was uns sagt, wie Asterix und Obelix die meisten dieser Aufgaben bewältigen werden, nämlich mit den Fähigkeiten, die wir von ihnen kennen. Also einmal, dass der Zaubertrank ja so ein MacGuffin ist, was sie einfach immer stark und schnell und die Besten macht. Oh. Entschuldigung. Und dass Asterix halt sehr clever ist und dass Obelix, gut, das kommt dann erst in den nächsten Aufgaben.
Stark ist und einen großen Bauch hat.
Einen großen Bauch hat, auf jeden Fall, genau. Und halt sich nicht so leicht beeindrucken lässt, das kommt ja bei ihm auch dazu.
Und die nächsten 2 Aufgaben, die kommen, sind ja auch noch so klassisch. Also der Speerwurf und dann der Kämpfer.
Mhm. Wobei der Kämpfer ja schon sehr unklassisch besiegt wird. Weil da hat man ja, da denkt man ja am Anfang, naja, natürlich wird Obelix den fertig machen, aber der wirbelt ja da Obelix erstmal mit seiner Wurftechnik durch die Gegend, dass sie ihm schummrig wird. Und dann kommt nämlich Asterix Cleverness zum Tragen.
Ja, ich finde auch, ich finde es sehr lustig, dass der Judoka ein Deutscher ist, also Teutone.
Mhm.
Und dann er sagt, ja, das habe ich mal auf einer Reise kennengelernt, Judo, und seitdem mache ich das. Das ist tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht so ein deutsches Klischee ist, dass sie dann irgendwo eine Reise machen und dann fangen sie an, also gerade in den 70er Jahren kann ich mir das gut vorstellen, da ist ja auch so viel mit den Gastarbeitern, dann gab es ja ganz viele Restaurants, irgendwie afghanisch und persisch und so, was ja heute alles wieder weg ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das so in Deutschland so eine Bewegung war, dass man jetzt irgendwie Judo gelernt hat und das war irgendwie schick und modern.
Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Welche anderen Aufgaben mögt ihr denn noch besonders gern?
Also ich finde, die Insel der Freude ist, also das ist natürlich eine ganz klassische Herkules-Aufgabe. Nee, noch nicht mal. Schwachsinn, das ist noch viel früher, das ist aus der Odyssee. Das ja Odysseus will ja unbedingt den Gesang der Sirenen hören und lässt sich dann an sein Schiff, an den Mast anbinden und alle anderen müssen sich die Ohren verstopfen. Und hier finde ich das sehr lustig gelöst, dass halt einfach, weil es hier kein Essen gibt, geht Obelix einfach. Was ich auch ein bisschen unlogisch finde, weil wieso glauben die, dass zur Freude kein Essen gehört? Also, naja. Aber natürlich, die bessere Aufgabe ist Mannequin Picks. Also,
ja, der Koch ist die beste Aufgabe.
Er ist halt auch so geil, wie er da diese, also mein Lieblingsmoment ist, wo er erst den Ochsen serviert, dann die Kuh
und dann,
und dann noch das Kalb, damit die Familie zusammen ist.
Ja.
Ich liebe das echt.
Ja, wie er kommt und eins nach dem anderen bringt und das ist auch sehr gut dargestellt. Also man sieht ihn halt immer nur reinkommen.
Ja. Mag ich sehr.
Also ich finde ja, visuell ist tatsächlich das Lied auf der Insel der Freude und dann, wo sie durch die Höhle gehen, also sind die visuell besten Momente. Weil sie da so ein bisschen weggehen von dieser klassischen Comic-Stil und einfach mal andere Techniken anwenden und sehr viel mit Farbspielen arbeiten. Also gerade in der Höhle wird ja sehr viel mit so Overlay-Effekten und dass dann irgendwie transparente Folien vorhergezogen werden. Mhm. Und ich finde, da hat man gemerkt, dass sie da richtig experimentieren konnten und das auch wirklich ausgenutzt haben.
Ja, also gerade das Lied, das ist ja vom Animationsstil. Dann, du hattest zwar jetzt schon betont, dass es eher abweicht von Disney und rougher ist, aber da sind sie schon sehr Disney-homatisch unterwegs, auch mit den Tieren, die da in den Bäumen Instrument spielen und dann noch die Seite umblättern.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und da wir jetzt auch schon bei der Szene mit der Höhle waren, jetzt mal hier Fun Fact wissen und so, habt ihr euch als Kinder je gefragt, wie die denn jetzt eigentlich das Monster da drin besiegt haben? Was ja so schlimm sein soll, dass nie jemand aus dieser Höhle wieder rausgekommen ist.
Ich habe mich das sogar jetzt gerade beim Film schon gefragt.
Ja. Weil das ist,
wird ja nicht gezeigt.
Genau, das ist nämlich abgefahren witzig. Da haben sie in der Übersetzung scheinbar was verkackt. Weil im französischen Original, also am Ende treffen sie ja Gaius Pupus wieder in so einer Taverne und er fragt, wie die Bestie denn nun war. Und im Original antwortet Obelix darauf, elle était bonne. Also das heißt quasi, sie war sehr gut, sehr schmackhaft, das sagt man zu Essen auch. Und er verlangt nach einem Digestif, also einem Verdauungsschnaps und nicht nur einem Schnaps, wie im Deutschen, wo er nur sagt, wie war sie denn, ach, nicht besonders, und er will halt ein Schnäpschen haben. Also im französischen Original wird quasi suggeriert, Obelix hat die Bestie einfach aufgegessen, der hat ja auch vorher die ganze Zeit noch Hunger, obwohl er schon bei Mannequin Pigs war. Und danach hat er halt keinen Hunger mehr. Also ja, vermutlich soll er sie gegessen haben, aber im deutschen Film wird es halt überhaupt nicht deutlich.
Lässt der Koch mich einfach so nach der Vorspeise sitzen.
Ja, genau.
Ja, beim Deutschen kann man es wirklich nur ahnen, dass er davor halt noch Hunger hat und danach doch zufrieden wirkt.
Ja, und Gaius Pupus guckt wohl sehr entsetzt auf die Antwort mit elle était bonne, also sie war sehr gut, aber diesen Blick versteht man halt gar nicht, wenn man den Satz dazu nicht so richtig hat. Also das habe ich jetzt auch bei der Recherche das erste Mal verstanden sozusagen, dass diese Aufgabe so gelöst wurde.
Ja. Und du findest ja auch noch den Magier gut.
Ja, ich finde auch noch den Magier gut.
Iris, der Zauberer.
Wobei ich, also ich finde eigentlich gar nicht den Magier, also was ich sehr mag an dieser Szene, ist, wie er halt ungefähr 20 Mal das Gleiche sagt bei Isis und Osiris und wie sich dieser Satz, also wie sich nur in dem, wie er diesen einen Satz sagt, die Stimmung dieses Magiers so zeigt. Also wie er halt am Anfang versucht, so ein bisschen hochnäsig ist, total entspannt und wie er immer panischer wird mit der Zeit, wie er ab und zu mal Buchstaben verwechselt, aber wie er nur so an der Aussprache dieses einen Satzes so viel zeigt. Das finde ich richtig geil.
Also das war ja bei uns so in der Familie das Meme zu dem Film. Mhm. Es ist bei Osiris und
bei Isis und Osiris.
Bei Isis und Osiris, genau.
Ja, ist auch noch, da vielleicht nicht so ein Fun Fact, aber tatsächlich ist der Synchronsprecher von Iris dem Zauberer der einzige Deutsche, der noch lebt.
Von den allen Synchronsprechern aus dem Film.
Ja, also von allen mit größeren Sprechrollen auf jeden Fall. Also Wolfgang Völz ist ja jetzt erst diesen Mai verstorben.
Der spricht wen?
Der spricht Majestix. Mhm. Und alle anderen sind schon in den 90ern oder früher oder auch später, aber überraschend viele dann in den 90ern verstorben.
Mhm. Ja, ich konnte den Film nicht mehr gucken ohne Obelix Stimme im Ständig Benjamin Blümchen zu sehen. Das konnte ich als Kind, weil ich halt Benjamin Blümchen mit dem anderen Sprecher erst kennengelernt habe und jetzt erst später gemerkt habe, dass das ja der originale Sprecher ist.
Ja.
Zum Beispiel, also vor allem durch die Hörmer-Folge. Und jetzt kann ich das nicht mehr abschütteln.
Ja,
dass die Stimme doch Benjamin Blümchen.
Hinzu kommt ja, dass die ja auch vom Wesen sich jetzt nicht so unähnlich sind, Obelix und Benjamin. Halt eher so gemütliche Typen, die gerne essen und die so gerne geliebt werden wollen und so. Also so ein bisschen, also ich finde, das Wesen ist sich gar nicht so unähnlich.
Ja, da könnte man auch aufmachen, dass Asterix und Otto sich nicht so unähnlich sind.
Wen mögt ihr denn lieber? Asterix oder Obelix eigentlich?
Obelix natürlich.
Obelix.
Immer Obelix. Asterix
ist so ein Schlauberger.
Ja, Asterix ist wie Mickey Mouse, der ist einfach zu schlau.
Mir geht's tatsächlich so, dass ich glaube, bei allen Animationsfilmen euch zustimmen würde, aber bei den Realverfilmungen, wo ja Gérard Depardieu den Obelix gespielt hat, da mochte ich Asterix viel lieber.
Also ich kenne tatsächlich Gérard Depardieu hauptsächlich als Obelix. Ich habe, glaube ich, keinen anderen Film mit ihm gesehen.
Das ist so witzig.
Ich glaube, der hat irgendwie so einen Glaubensklimm. Ach so, Ich wollte gerade Glaubensklimbim sagen. Martin Luther hat ja doch, glaube ich, mal einen Film gemacht.
Der Gérard Depardieu ist, hat in Russland Klimbim jetzt.
Das auch, genau.
Der ist ja tatsächlich jetzt russischer Staatsbürger.
Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, in diesem Film bin ich ja tatsächlich am meisten Team Gaius Pupus. Also ich finde, das ist der beste Sidekick, den die jemals hatten. Also der hat natürlich keinerlei Personality so richtig, ist kein Charakter, der irgendwie tief gezeichnet wäre oder so. Aber mit welcher Stoik und Ruhe der darauf reagiert, dass die diese Aufgaben alle mit absurden Lösungen lösen und wie er einfach immer so läuft mit seinem Kopf so nach vorne und nach hinten. Er hat ja auch diese lange Nase, die er dabei immer so mitwippt. Und wenn er dann immer auf seiner Liste das nächste durchstreicht und so, das sind für mich so Signature-Bilder von diesem Film. Also Gaius Pupus finde ich geil.
Ja, das ist ja auch das Lustige, wenn die zu dritt hintereinander laufen.
Ja.
Er und Asterix haben so einen er und Obelix haben so einen Hühnergang und Asterix läuft in der Mitte so normal.
Ja.
Ich glaube, Obelix macht einfach Gaius Pupus nach, weil er das so witzig findet. Also kann ich mir bei Obelix vorstellen, dass der. Ich finde auch eine Aufgabe sehr lustig, die einfach keine Aufgabe ist, wo sie nämlich auf diesen Berg hoch müssen und Asterix muss das Waschmittel testen. Und
die habe ich als Kind auch abgefeiert.
Ja, da kannten wir halt auch noch die Werbung alle, auf der das beruhte.
Ich kannte welche?
Also das beruht ja auf so einer ganz klassischen, ich glaube, Weichspüler-Werbung, die es in verschiedensten Varianten, ich glaube, bis Ende der 90er im deutschen Fernsehen gab und dementsprechend auch in anderen Ländern gegeben haben muss. Und darauf ist das ja sozusagen so eine Parodie, dass die da diesen Weichspüler oder dieses Waschmittel erraten müssen.
Ja. Ich finde,
der Kandidat hat es richtig geraten. Dieser Stapel ist hart wie eine Nagelfeile. Oh Götter.
Ja, dann kommt ja noch dieses Zwischenspiel mit den Göttern, wo ich tatsächlich sehr lustig finde, welche sie da genommen haben. Zum Beispiel Hephaistos, der eigentlich gar nicht im Olymp wohnt, sondern natürlich im Vesuv. Also mythologisch nicht so ganz stichfest, aber dass da auch Venus tatsächlich komplett nackt gezeichnet wurde, das also für die 70er, ich weiß nicht, kam mir schon ein bisschen gewagt vor.
Ja, 68er sind vorbei.
Okay, ja, gut, hast recht.
Ja, und wenn wir jetzt noch die Aufgaben sozusagen abschließen wollen, müssen wir natürlich noch über Passierschein A38 sprechen.
Ja.
Weil das ist ja nun das popkulturelle Ding an diesem Film schlechthin. Also wann immer heutzutage irgendwo die Verwaltung nicht funktioniert, reden Menschen von Passierschein A38. Und, habe ich gelernt, in anderen Ländern genauso. Also in Frankreich, das Pendant zu was bei uns Passierschein A38 ist, wird in Frankreich popkulturell genauso verwendet wie bei uns.
Ja, ich finde, das ist auch einfach, also das ist auch so eine perfekte Szene, weil erstens, du hast unfreundlicher Empfang. Du hast ständig irgendwo Treppensteigen. Das hast du in so Verwaltungsgebäuden. Große Treppenhäuser, die du lange hoch und runter laufen musst. Natürlich heute alles barrierefrei und mit Aufzügen, aber man macht mal das schon. Man will ja auch schon irgendwie hinkommen. Dann drittens, du musst in Büros reingehen, wo du nicht weißt, was dich dahinter erwartet. Das ist nämlich auch in der Uni. Ich glaube, in der Uni ist das noch viel mehr so, dass du in Büros reinkommst und nicht weißt, was dich hinter dieser Tür erwartet. Da könnte der netteste Mensch der Welt sitzen. Da könnte aber auch ein richtiger, schlimmer Hausdrache sitzen. Ja. Und das ist wirklich perfekt geschrieben, diese ganze Geschichte auch mit, wie sie es dann umkehren und dieser Verwaltung auf den Kopf stellen, das ist wirklich sehr gut.
Und es kann auch durchaus sein, dass der Schalter 2 eben nicht neben dem Schalter 1 ist.
Ja, genau.
Ach, wo ist der nochmal diese Woche?
Ja, genau.
Das ist wie die goldenen Türen im Palast von Puerto Partida.
Ich wollte es gerade sagen, ich bin ja auch ziemlich sicher, dass eine gewisse Folge von Puerto Partida, in der wir den Herrn Offizio kennengelernt haben, wo der Kandidat durch verschiedene Räume gehen muss, um Dinge zu besorgen und immer wieder der gleiche Offizio in unterschiedlichen Kleidungsstücken da war, aber damit der Kandidat das nicht gemerkt hat, dass es immer der gleiche ist, er den Kandidat über ellenlange Wege dahin geschickt hat. Ich bin sicher, dass das inspiriert ist von Passierschein A38.
Was? Was?
Grüße an Puerto Partida.
Ja, es gibt tatsächlich eine bayerische Version des Films, die ich noch nicht auf YouTube gefunden habe.
Mhm. Das ist,
ist das diese zweite Synchro-Fassung, die auf Wikipedia steht?
Genau.
Ja, von 2002.
Das war für mich auch noch so eine Frage. Da stehen ja zwei Synchronfassungen.
Ja, genau. Die haben irgendwann so eine Initiative gemacht, dass sie verschiedene Asterix-Filme in unterschiedlichen Dialekten rausgebracht haben. Und als erstes gab es halt Asterix der Gallier auf Sächsisch. Und dann gab es Asterix und Kleopatra auf Hessisch. Und dieser Film dann auf Bayerisch. Und ich habe keine Ahnung, wie es mit denen, die danach kamen, war, ob es dann noch weitere Dialekte gibt. Also ich würde auch sehr gerne eine schwäbische Variante hören, ehrlich gesagt. Und eine brandenburgische.
Es gibt auf jeden Fall in den Comics Asterix auf Schwäbisch, Asterix der Gallier auf Schwäbisch. Und ich habe da eine Anekdote zu. Nämlich, dass in der 5. Klasse, als ich noch in das Gymnasium bei mir am Ort gegangen bin, hatten wir so eine Art Schulbibliothek, die halt immer, glaube ich, freitags offen war und dann konnte man hingehen und sich Bücher ausleihen. Und das wurde von so einem ganz alten Naturkundelehrer gemacht, also ein richtiger Schwab. Und dann konnte man sich dort auch Asterix der Gallier auf Schwäbisch ausleihen. Und wenn man es zurückgebracht hat, wurde man abgefragt, ob man Begriffe gelernt hat.
Das ist lustig.
Weil das ist ja dann richtig schön auf Schwäbisch und dann sind da hinten auch ein Glossar drin und dann wurde man tatsächlich, wenn man das Comic zurückgegeben hat, abgefragt.
Ja, also falls irgendjemand, der oder die das hier hört, weiß, wie man an diese Spuren rankommt, an diese Tonspuren, wahrscheinlich müsste man eine Blu-ray oder so dafür kaufen, aber falls ihr wisst, wie man an diese, ob es irgendwo Videos gibt mit diesen bayerischen, sächsischen und so weiter Tonspuren. Das würde mich sehr interessieren. Das würde ich mir gerne mal anhören. Dann lass doch noch mal ein bisschen über den Humor des Ganzen reden. Das ist ja immer bei Animationsfilmen so eine Sache und auch gerade bei diesen franco-belgischen Comics. Ich finde, die haben ja so eine speziellere Art von Humor. Wie würdet ihr den Humor hier so charakterisieren?
Ja, also gerade in diesem Film sehr viel mit Visual Comedy, also so sehr Slapstick-artig, was ich auch interessant finde, weil das für mein Gefühl tatsächlich gezeichnet schwieriger ist als geschauspielert, weil man ja da sehr viel mit so natürlichen Bewegungen arbeiten muss. Aber es hat hier sehr gut funktioniert.
Ja, also für mich, ich habe festgestellt, als ich den jetzt mal wieder geguckt habe in Vorbereitung, was jetzt nach Jahren war, dass ich den damals als einen der lustigsten Filme empfunden habe als Kind und jetzt aber eher nur noch selten gelacht habe. Das ist also wirklich aus meiner Sicht ein sehr kindlicher Humor auch. Und man hat ja auch, du hast ja auch schon richtig gesagt, dass das ja ein Film ist, der nicht wie die anderen auf den Comics basiert.
Mhm.
Und da merkt man schon, finde ich, dass da so ein bisschen der beißende, ironische, politische Kommentar, der da zwischendrin zum Teil eingestreut ist, doch verloren geht. Ich glaube, ich würde mit anderen Filmen, die ich als Kind eher langweilig gefunden habe, wie Asterix bei den Briten oder so. Den fand ich zwischendrin als Kind sehr langgezogen, doch eher heutzutage lustiger finden würde.
Das ist spannend. Also ich habe jetzt auch das Gefühl tatsächlich, man müsste noch mal ein, zwei von den anderen Asterix-Filmen wieder gucken. Weil natürlich ist es bei mir auch 15 Jahre oder so her, dass ich die alle das letzte Mal gesehen habe.
Ja, als sehr prominentes Beispiel, weil wir das auch schon in den Kulturpessimisten besprochen hatten, also vor deiner Zeit, Becky, aber wir hatten es mal besprochen, das war dieses Papyrus des Cäsar-Comic, wo es so diese aktuellen Sachen um Whistleblower und da geht ein Dokument verloren und was da jetzt damit passiert und wie die Römer versuchen, das wieder einzusammeln, was ja auch ein sehr zynischer Kommentar auf die aktuelle oder sarkastischer Kommentar auf die aktuelle Lage war. Ja, und das ist halt das, was so ein bisschen in dem Film fehlt.
Das stimmt, das hat der eigentlich gar nicht. Ja. Ich würde noch gerne kurz über das Ende mit euch reden. Weil tatsächlich das ich weiß gar nicht, also vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen, ob das so Asterix-typisch war. Da wird ja so ein bisschen die vierte Wand angesprochen und aufgemacht. Zumindest im französischen Original. Im Deutschen kommt es wieder gar nicht so rüber. Aber Obelix fragt, ob die Gallier nun wirklich Herrscher von Rom sind. Ihr wisst, da die sind ja auf diesem Marktplatz und feiern und so. Und dann lässt sich ja Obelix plötzlich wieder auf die Insel der Freude teleportieren. Da sagt Asterix im deutschen Film, ja, wir können jetzt tun, was uns gefällt. Und im französischen Original sagt er, es handelt sich hier nur um einen Trickfilm, da ist schließlich alles möglich. Und dann verschwindet Obelix auf die Insel der Freude. Ist das was, also ich, vielleicht erinnere ich mich nicht mehr so gut. Gab es das in anderen Asterix-Filmen mal mit dieser vierten Wand?
Nicht, dass ich mich erinnere.
Nee, ich könnte mich auch nicht erinnern.
Also da habe ich mich dann gefragt, ob sie das vielleicht sogar bewusst in der Übersetzung rausgenommen haben, weil es gar kein Spezifikum ist, wo es so sehr darum ging, den Charakter der Serie zu erhalten oder sowas.
Also was sehr untypisch ist für Asterix und Obelix, ist halt dieser Herrschaftsanspruch, den dann auch Majestix aus, also der kleidet sich ja dann schon als Cäsar und Miraculix sagt dann, ja, jetzt sind wir vorsichtig, aber das ist ja sonst nie so, sondern die Gallier, die wohnen ja in ihrem Dörfchen und hin und wieder freuen sie sich daran, einen Römer verprügeln zu dürfen. Aber es ist ja nicht so, als würden sie jetzt irgendwie sich so weit Widerstand leisten, dass sie sagen, okay, wir schmeißen die jetzt aus Gallien raus. Und ich glaube, das ist auch der Trick daran, warum das mit dem Zaubertrank so gut funktioniert. Weil theoretisch könnten die ja für ganz Gallien einen Zaubertrank machen und dann die Römer einfach vertreiben und dann theoretisch sogar selber die Weltherrschaft an sich reißen mit diesem Zaubertrank. Und ich glaube, dadurch, dass niemand in diesem Dorf wirklich oder also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Geschichten deswegen gab, aber so von der Grundkonstellation hatte niemand in dem Dorf den Wunsch, das Wissen über den Zaubertrank über das Dorf hinaus oder die Verfügbarkeit zu verbreiten, sondern es war einfach.
Ich kann mich aber auch an den Film erinnern, da ist Miraculix auf irgendwie so eine Druidentagung gegangen. Mhm,
ja, stimmt.
Wo es da auch darum ging, ja, dass das Wissen ja geheim gehalten werden muss.
Genau, also wie gesagt, bis auf
Operation Hinkelstein.
Ja, nee, also bis auf bestimmte Story-Handlungen blieb ja der Zaubertrank immer im Dorf. Also wir müssen den Zaubertrank im Dorf lassen. Und ja. deswegen ist das auch nicht so overpowered. Also der Zaubertrank ist ja im Grunde total OP, meets Nerf, weil damit kann man ja alles machen. Und das ist sehr untypisch, dass es jetzt hier so diese Herrschaftsansprüche der Gallier hat, dass sie auf einmal die Herrscher von Rom sind und damit im Grunde der Herrscher der bekannten Welt.
Das stimmt.
Ja, das mit dem Herrschaftsanspruch haben sie wirklich nicht so. Also sie werden zwar manchmal im Dorf besucht von jemandem, der Hilfe braucht, und dann nutzen sie es halt gerade so viel, damit sie den Leuten helfen können. Also zum Beispiel bei Asterix und Kleopatra
mit den
keine Pyramiden. Ahnung, wer da gleich kommt. Und bei Asterix bei den Briten mit diesem Cousin oder was das, wer das, glaube ich, ist.
Bei Asterix und Obelix bei Kleopatra ist es ja so, dass sie den Palast bauen müssen, bevor Cäsar kommt, weil er ja eine Wette mit Kleopatra gemacht hat.
Ja.
Aber es ist ja auch nicht so, dass der Zaubertrank dann in Ägypten bleibt, sondern das Geheimnis geht ja dann wieder mit Miraculix. Ich glaube, das Einzige, wo der Zaubertrank tatsächlich.
Ja, aber da kommt bleibt, ja auch der Bauer erst aus Ägypten dahin,
ja,
und
ja, genau.
Holt die zur Hilfe.
Genau, ist ja Asterix bei den Briten, wo er dann quasi gesagt wird, ja, jetzt gibt's auch in Britannien, die ja auch quasi die Römer vertrieben haben, ein Dorf, was den Eindringlingen Widerstand leistet.
Ja, noch eine kurze Zeitnotiz, also ich find diesen Teewitz da auch sehr, sehr lustig, dass die am Anfang nur heißes Wasser mit Milch trinken und dann Miraculix den Kräuter ins Wasser macht.
Stimmt.
Und behauptet, das sei der
Zaubertrank.
Sei der Zaubertrank, was ja auch nochmal so ein Querverweis auf Homöopathie sein könnte. Und
Placebo.
Und dann damit sich quasi so ein bisschen in der Obelix-Welt das Teetrinken begründet.
Ja.
In der Asterix-Welt.
Ja,
ist ganz lustig, eine Kollegin aus dem Büro, die trinkt nur heißes Wasser. weil sie sagt, das ist ayurvedisch. Und habe ich gesagt, habe ich zu ihr neulich mal gesagt, ich komme mir vor wie bei Asterix bei den Briten, weil da trinken sie. Soll ich dir mal einen Tee schenken? Brauchst du einen? Also es ist, aber sie macht das anscheinend freiwillig. Sie, und ihr ist Tee bekannt.
Genau. Was ich euch noch fragen wollte, ist, habt ihr denn noch andere irgendwie? Wir hatten ja schon gesagt, dass es ja franco-belgisch ist und dass es da noch andere Beispiele gibt. Hattet ihr denn noch andere Berührungspunkte?
Also auf jeden Fall habe ich, als ich noch sehr viel jünger war, ab und zu die Schlümpfe geguckt. Also es geht bei mir aber immer nur ums im Fernsehen sich das Ganze angucken, weil so richtig Comics gelesen habe ich eigentlich nie, außer lustige Taschenbücher. Und dementsprechend diese ganzen franco-belgischen sind als Comics an mir vorbeigegangen, leider. Tim und Struppi habe ich natürlich gesehen und genau, die Schlümpfe. Aber vielleicht auch noch andere Sachen, von denen ich gerade gar nicht so genau weiß, ob das auch franco-belgische sind. Ich habe vorhin noch mal gesehen, dass Is No Good zum Beispiel auch von René Goscinny ist. Also das habe ich zum Beispiel auch immer noch geguckt. Ja. Aber das jetzt gehört ja nicht zu den so super Bekannten.
Genau, ich habe mir den franco-belgischen Wikipedia-Artikel halt durchgelesen und da auch einige Titel gesehen, wo ich gedacht habe, spannend, das habe ich gar nicht gewusst, dass das überhaupt franco-belgisch ist. Wie zum Beispiel hat auch die Schlümpfe.
Ja.
Wo ja die Trickserie bei uns auch sehr präsent war.
Mhm. Kennt ihr Clever und Smart? Ich glaube, ich bin gar nicht, aber ich glaube, das ist auch ein franco-belgischer Comic. Das sind so, das ist so eine Geheimagenten-Satire-Geschichte. Es ist eine spanische Comicserie. Ah ja, gut.
Nicht ganz.
Es ist der richtige Kontinent, ja. Die Folge.
Genau.
Stimmt, wir sind ja in Europa.
Was ich aber noch vielen ans Herz legen möchte, ist die tatsächlich französische Comicserie Valerian und Veronique, wo es ja neulich diesen Film gab, Valerian und die Stadt der tausend Planeten von Luc Besson, den ich mäßig gut fand, aber ich finde, die Comics sind wirklich sehr schön. Es geht nämlich um eben Valerian und Veronique, die Agenten des Raumzeitservices sind und Abenteuer in Raum und Zeit erleben. Und es ist so wirklich so eine Space Opera.
Mhm.
Und es ist wirklich sehr schön gezeichnet. Also da reisen die halt auf fremde Welten und dann wird das halt ganz bunt und farbig. Und das spiegelt auch so ein bisschen der Luc Besson-Film ganz gut wider. Ist halt auch, ist, die erste Ausgabe kam 67 raus und so in etwa kann man sich auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Valerian und Veronique vorstellen. Also nicht super progressiv, aber also meines Erachtens auch nicht super, also dass man es heute gar nicht mehr lesen kann.
Mhm.
Und wenn man mal so ein bisschen weg von will von diesen halt einfach so lustigen Comics und mal so mehr so eine richtige Geschichte lesen will, dann kann man sich vielleicht mal Valerian und Veronique oder französischen Original Valerian et Laureline anschauen. Mhm. Und natürlich halt Lucky Luke und was ich noch kenne, ganz kurz, ist nur gut, haben wir angesprochen. Titeuf habe ich mal ganz kurz die Serie gesehen, aber fand ich nicht so, das war mir zu dieser pubertäre Humor. Und, ach genau, das Marsupilami.
Mhm.
Ist auch ein franco-belgischer Comic.
Das ist mir vor allem auch wegen des Namens ein Begriff. Also ich habe natürlich auch dieses, so den Hauptcharakter im Kopf. Aber ich könnte dir jetzt überhaupt keine Geschichte oder so zu erzählen. Aber der Name Marsupilami ist natürlich fast so ein geschweiftes Wort.
Ja,
ja, ist auch so eine Trickserie gewesen, die hier kam. Ja, also
gut.
Zu den Asterix-Comics,
ja?
Da gibt es ja auch in unserer Filterblase einige Leute, die sammeln.
Ja.
Grüße da zum Beispiel an den Brombi.
Ja. Der ja sich gerade versucht, alle aktuell bestehenden Bände langsam zusammenzukaufen.
Ja. Mhm. Und ich habe in der Buchhandlung letztens mal gesehen, wo die relativ viele davon da standen. So viele sind das ja gar nicht.
Mhm.
Also das aktuellste, das sind, glaube ich, noch unter 50 insgesamt.
Ich habe ja meine Asterix-Comics von meinem Vater geerbt.
Tatsächlich.
So ist es, ja.
Ich habe von meinem Vater nur Karl-May-Bücher geerbt. Das ist das Grauen.
Die habe ich von meiner Mutter geerbt.
Das Grauen. Nee, aber Asterix-Comics, wie gesagt, habe ich nie gelesen, außer in Ausschnitten im Lateinunterricht. Aber dann natürlich ja, auch Latein.
Aber das Latein in den Asterix-Comics, also die, es gibt ja auch komplette Asterix-Comics auf Latein. Das ist richtig schweres Latein. Also das ist kein Schullatein, was sie da machen, sondern da haben sie wahrscheinlich jemanden gesetzt, der wirklich gut Latein schreiben konnte. Mhm. Und der hat dann die Geschichten übersetzt. Ja.
Ich hatte mal eine Referendarin in Latein, die richtig begeistert, überzeugt, die hat auch auf Latein Theater gespielt und sowas. Also ich glaube, die hat auf Latein gedacht und die hat auch immer sehr viele lobende Worte für die lateinischen Varianten der Asterix-Comics gefunden.
Ja.
Also ist der Witz mit dem, ja, ich habe das kleine Latinum aus Asterix gar nicht so weit hergeholt.
Nee, also ich glaube, wenn du die lateinischen Asterix-Dinger flüssig übersetzen kannst, dann hast du mindestens ein kleines Latinum.
Glaube ich auch. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Dann gibt es natürlich zum Abschluss immer noch an den Gast, der ja heute der Erik ist, eine Abschlussfrage. Nämlich, Erik, warum ist denn jetzt Asterix erobert Rom für dich persönlich ein Filmklassiker? Also gibt es da irgendwelche Geschichten, die du noch mit uns teilen willst?
Das ist eigentlich wie bei fast jedem Filmklassiker, den ich raussuche, so die ähnliche Geschichte, weil ich das schon seit Kindheit an kenne. Und Asterix war halt so eine Filmserie, die quasi jedes Jahr oder gefühlt noch öfter sogar auf Sat.1 immer wieder liefen. Und da hat man halt die ganzen Sachen geguckt und wie ich schon gesagt habe, für mich als Kind verbinde ich mit dem Film am meisten, weil ich bei dem am meisten lachen konnte und deswegen trägt er sich auch noch am meisten von den Asterix-Filmen für mich heutzutage als Filmklassiker. Wie gesagt, wenn ich das heute nochmal mir alle nochmal angucken würde, würde ich da wahrscheinlich nochmal erst nach Retrospektiven sich nochmal einen anderen Film vorstellen, aber das ist so der, der die meisten Erinnerungen hat.
Mhm. Sehr schön. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch mit unserem heutigen europäischen Filmklassiker. Und vielleicht als kleine Vorschau aufs nächste Mal, da reisen wir wieder auf den amerikanischen Kontinent und werden zumindest so in Ansätzen uns auch in den Horror-Oktober hineinbegeben. Also das
Sharktober.
Der Sharktober. Okay, also manche können es jetzt schon raten. Für alle, die es noch nicht erraten haben, sage ich es nochmal. Also wir werden Jaws, der weiße Hai, besprechen, zusammen mit dem Gast Daniel Ziegner auf Twitter @sofakissen, mit dem ja der Christopher auch zusammen den Twin Peaks Podcast Spuren ins Nichts macht. Genau, der ist nächstes Mal zu Gast und hat uns diesen Film mitgebracht.
Und Daniel ist wahrscheinlich der größte weiße Hai-Nerd auf Twitter auf jeden Fall.
Sag ich's? Ja, ich sag's. Das ist ja für mich noch so ein Pile of Shame-Film.
Ich habe den auch noch nie gesehen.
Aber das
wird Spaß.
Ich glaube, heute ist er nicht mehr wirklich gruselig, aber ist auf jeden Fall cool. Also gerade der zweite Teil ist richtig geil.
Aber wir werden über den ersten Teil sprechen.
Nein, der zweite Teil vom Film.
Ach so, ich dachte, es gibt
und einen zweiten Teil. Und nicht über Sharks 70 in 3D.
Dafür gibt es einen anderen Podcast, auf den wir an geeigneter Stelle beim nächsten Mal noch verweisen werden.
Genau.
Gut, dann glaube ich, sagen wir Tschüss. Wir freuen uns, falls ihr irgendwelche Kommentare habt, falls ihr eure Asterix-Kindheitserinnerungen mit uns teilen wollt, falls euch noch irgendwelche Sachen an dem Film aufgefallen sind, die uns nicht aufgefallen sind, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ade.